Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Die Pandemie hat auch die Forschungslandschaft weltweit völlig verändert. Forschungsarbeiten sind unterbrochen oder eingestellt worden. Internationale Zusammenarbeit findet, wenn überhaupt, online statt. Und viele Einrichtungen und Labore sind geschlossen oder wegen Corona-Forschung ausgelastet. Vor allem für Nachwuchsforscher heißt das alles weniger Perspektiven. Allerdings hat die Pandemie nicht nur negative Auswirkungen. Die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen, die hat die Forschung weltweit mobilisiert. Nie zuvor haben Wissenschaftler so international zusammengearbeitet wie in den letzten Monaten. Wie funktioniert die internationale Corona-Forschung? Wie hat Corona die Forschung insgesamt verändert? Positiv wie negativ? Was heißt das alles für Nachwuchsforscher? Und könnte die internationale Kooperation von der Krise auch dauerhaft profitieren in der Wissenschaft? Über all das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wohl noch nie haben Forscher weltweit so schnell so viel Wissen angehäuft wie bei Corona und wohl noch nie in der Geschichte der Wissenschaft war die internationale Forschungskooperation auch so umfassend. Wie genau Corona-Forschung und Zusammenarbeit funktioniert und was dabei so alles auch auf der Strecke bleibt, möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Caroline Paulnoff. Sie leitet bei der OECD die Arbeitsgruppe Innovations- und Technologiepolitik und sie ist Co-Autorin einer Studie zur internationalen Corona-Forschung. Hallo nach Paris.
Hallo.
Frau Paulnoff, wurde jemals so schnell so viel geforscht wie aktuell bei Corona?
Also so international und in dieser Geschwindigkeit ist das schon ein einmaliges Ereignis. Das war natürlich eine globale Fragestellung. Und wir haben gesehen, wie auch die Wissenschaft sehr schnell sich engagiert hat, auch sich international vernetzt hat und sich auch immer weiter vernetzt hat. Es gab natürlich einige Verbindungen schon, aber diese wurden gestärkt und man hat auch neue Verbindungen geknüpft, da die Corona-Krise ja sehr, sehr vielschichtig ist und auch sehr viele verschiedene Beiträge der Wissenschaft gebraucht hat.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Corona-Forschung ist auch ein Paradebeispiel für internationale Kooperation. Wie lief diese Kooperation ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Anfang darauf aufgebaut, auf den Netzwerken, sehr viel natürlich in den Ländern, wo sich zentral sehr viel die Wissenschaft konzentriert, über die USA, die großen europäischen Länder und auch China. Und da haben sich diese Netzwerke, die bestanden, haben sich zuerst zusammengeschlossen, man hat wirklich das Wissen ausgetauscht und man hat es auch sehr offen ausgetauscht. Also es war auch nicht nur, dass man also wirklich sehr bereit war zu kooperieren, man hat auch sehr daran gearbeitet, innerhalb der Wissenschaft und mit den Verlagen zusammen auch das Wissen allen anderen zur Verfügung zu stellen und frei zur Verfügung zu stellen und schnell zur Verfügung zu stellen, damit man auch wirklich auf der Forschung andere aufbauen kann. Und da hat man auch die neuesten Technologien genutzt und auch mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet, dass man auch wirklich da sehr schnell Informationen miteinander teilen kann, weil ja auch wirklich sehr, sehr viel produziert wurde. Also es ging sehr viel über Open Innovation Initiativen und Ähnliches und auch, dass Daten geteilt wurden, wie man es bisher auch noch nicht gesehen hat und nicht in dieser Größenordnung.
Ebenfalls mit in unserer Runde ist Peter André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Ich grüße Sie, Herr Alt.
Ja, guten Tag, Herr Götzke.
Herr Alt, ist die Corona-Forschung das Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft?
Ja, das ist sie. Es zeigt sich auch, dass die Hochschulen, die Universitäten Inkubatoren der großen Innovationsprozesse sind. Das ist eine Leistung von Ausgründungen ja aus Universitäten, dass wir in Deutschland an der Impfentwicklung so maßgeblich beteiligt sind. Wichtig ist die Kooperation. Es war gut, dass wir sehr früh hier die Weichen gestellt haben. 150 Millionen für ein nationales Netzwerk der Universitätsmedizin. Wir sind ja in Deutschland im Bereich der Medizin immer noch, was digitale Prozesse angeht, nicht Spitze der Bewegung, sondern wir brauchen da mehr Daten. Daten, wir brauchen mehr kontinuierliches Monitoring, möglichst von der Geburt an, um eine wirklich adäquate medizinische Versorgung sicherstellen zu können. Wir brauchen Datenabgleich, gerade bei den großen Forschungsprojekten. Dafür ist dieses Netzwerk wichtig und auch die Initiativen für die Medikamentenentwicklung waren entscheidend. Also das ist durchaus positiv. Aber es gibt nicht nur Positive, sondern auch einiges, was negativ war in dieser ganzen Pandemiekrise.
Da wollen wir später nochmal drauf eingehen. Mich würde aber nochmal interessieren, welchen Anteil ganz konkret die Hochschulen jetzt international, aber auch vor allem die deutschen Hochschulen in der Corona-Forschung, in der Impfstoffentwicklung hatten, Herr Alt.
Die beiden prominenten Beispiele BioNTech und CureVac zeigen, dass die Deutschen hier hohe Standards haben. Das ist einmal die Impfentwicklung, aber es ist natürlich vor allen Dingen die Virologie. Die Virologie war über viele Jahrzehnte im globalen medizinischen Forschungskontext eigentlich eine Disziplin, die in Vergessenheit geraten war, die man gar nicht mehr als wesentlich ansah, weil man sagte, die großen Herausforderungen, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist der Krebs. Das ist nicht so gewesen und es war gut, dass wir in Deutschland hier andere Weichen gestellt haben, dass wir die Virologie an Spitzenstandorten wie Berlin oder Bonn weiterentwickelt haben. Hamburg will ich auch noch nennen. Das war klug. Das ist vielleicht auch ein Lehrstück, das zeigt, dass man in der Forschungsplanung sich nicht von vermeintlichen Mainstream-Trends allein steuern lassen darf, sondern dass man einen langen Atem braucht und dass man auch Gebiete stabilisieren, gelegentlich sogar stärken muss, von denen viele sagen, ach, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sehen Sie nur die Batterieforschung als ein Beispiel, das das auch zeigt. Also da haben wir in Deutschland, finde ich, gut gearbeitet, haben uns nicht nur an vermeintlichen Marktbedürfnissen orientiert und deswegen ist unsere Virologie eben auch so herausragend international stark.
Frau Paunoff, Sie haben ja auch untersucht, welche Länder ganz konkret führend waren jetzt in der Corona-Forschung. Sticht da Deutschland als Spitzenreiter heraus? Was haben Sie da herausgefunden? Frau Paunoff, sind Sie noch da?
Ja,
wunderbar.
Also ich denke auf jeden Fall, da gab es sicherlich sehr wichtige, also wie ja auch, ich kann Ihnen nur beipflichten, also wenn es um die Impfforschung geht und auch die Virologie, gab es natürlich da sehr, sehr starke Beiträge von der deutschen Seite. Das ist natürlich auch, sind natürlich auch andere Länder, die da sehr dazu beigetragen haben. Es ist ja auch eine sehr vielschichtige Problematik, die wir mit den Corona also aus vielen Bereichen, auf die uns diese Krise ja beschäftigt, und dann muss man natürlich auch noch die USA erwähnen. Da gibt es natürlich auch sehr viele Beiträge, die dort von dieser Seite kamen. Und das ist auch wirklich auch eine, ich würde es auch wirklich unterstreichen, als eine internationale Zusammenarbeit, also dass auch wirklich, dass da viele Beiträge zusammenkamen und dass man auch wirklich viele Studien auch dann also die Maße dieser Studien auch international uns dazu führt, dass wir eben mehr wissen, wie man um die Behandlung geht, wenn es darum geht, wie man am besten einen Schutz aufbauen kann. Also ich würde da sagen, dass da sicherlich auch viele Länder ihre Beiträge dazu geleistet haben und unter anderem auch Deutschland.
Sie haben das ja schon ein bisschen angedeutet, wie diese internationale Forschungskooperation aussieht. Arbeiten da Wissenschaftler aus China und den USA länderübergreifend an einzelnen Studien oder tauscht man da eher Daten aus?
Also sicherlich beides. Also was ganz interessant ist, dass man auch sehr viele, es ist natürlich so, dass man sich sehr viel austauscht. Es gibt eben die nationale Forschung, die sich sehr mit der nationalen Problematik austauscht. Und dann gibt es eben eine Vernetzung der nationalen Forschungseinheiten international. Und es gibt auch internationale Kollaborationen, die wir auch gesehen haben. Also wenn man sich die Veröffentlichung ansieht und auch unter anderem auch zwischen China und den USA, Deutschland und den USA. Also es gibt da durchaus Vernetzung und auch gemeinschaftliche Studien, aber natürlich auch einen regen Austausch dieser verschiedenen Studien und dass man da auch, man hat da sehr stark darauf gesetzt, dass man auch, soweit es möglich ist, sowohl auch Daten der Forschung als auch Ergebnisse dieser Forschung einfach sich zugänglich macht, dass man da dass man das vereinfacht, weil ja unglaublich viel geforscht wird und das auch dass man da auch die Möglichkeit hat, wenn man eben auf einem bestimmten Gebiet aufbauen will in der Forschung, dass man dann schnell Zugriff hat auf die neuesten Studien auf diesem Gebiet. Und da wurde sehr viel daran gearbeitet, auch Plattformen aufzubauen, wo man dann eben Zugang hat zu Informationen, sehr viel darauf, was ich am Anfang auch erwähnt hatte, dass auch sehr viel daran gearbeitet wurde, Informationen frei zugänglich zu machen. Also dass da nicht erst noch dass es da keine Barrieren gibt, dass auch die Verlage sich bereit erklärt, Informationen zu geben. Man hat auch sehr viel Veröffentlichung auf nicht konventionellen Wegen, die das auch wirklich vereinfacht haben, dass man auch sehr viel Informationen auch zugänglich hat.
Herr Alt, würden Sie sich das auch für andere Forschungsgebiete, haben wir irgendwas im Hintergrund, Herr Alt, würden Sie sich sowas, so eine freie Verfügbarkeit von Daten, auch von Forschungsarbeiten, auch in anderen Forschungsgebieten vorstellen?
Ja, ich denke, Open Science ist das Mittel der Zukunft. Wissenschaft arbeitet nicht gegeneinander. Wettbewerb ist eine Sache, die Institutionen unter Umständen untereinander ausfechten, aber nicht diejenigen, die forschen. Die arbeiten doch im gemeinsamen Interesse zusammen. Und ich denke, dass wir für andere, gerade große naturwissenschaftliche Felder, das in ähnlicher Weise benötigen. Aber wir sind ja in einem Prozess. Die Öffnung der Systeme ist vollzogen. Die Verlage spielen da manchmal eine eher ambivalente Rolle, finde ich, denn die sammeln ja auch gleichzeitig Daten über Forschungspublikationen, also beispielsweise wie häufig ein Artikel rezipiert, gelesen worden ist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht Datenkraken erzeugen, die dann im Grunde genommen diese Offenheit, diese Transparenz im Forschungsprozess wieder verhindern, indem sie gewissermaßen eine Art von Observation des Wissenschaftsgeschehens vollziehen und diese Observationsleistungen dann den Wissenschaftlern selber wieder verkaufen. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg, auch durch die Digitalisierung, durch die Beschleunigung und vor allen Dingen dadurch, dass wir eben auch zuweilen, gerade in den Lebenswissenschaften ist das üblich, Vorstudien veröffentlichen, dass wir also Studien, die empirisch noch nicht hundertprozentig valide sind, gewissermaßen in einem Erprobungsstadium auch kommunizieren, verbunden mit der Frage, gibt es dazu Beiträge, gibt es dazu Anmerkungen, um diese Studie dann im Fortgang auch besser zu machen. Das ist ganz entscheidend, denke ich, für den Gesamtprozess.
Ich möchte noch mal etwas konkreter auf die Impfstoffforschung eingehen. Ich habe gelesen, 176 Projekte laufen da momentan. Herr Alt, ist das ein Hinweis auf mangelnde Kooperation der Forscherteams oder kann man sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft?
Ja, ich habe ja vorhin gerade gesagt, Konkurrenz ist eher eine Sache von Institutionen. Man muss das in einem Punkt einschränken. Es kann auch gehen um eine sehr produktive Konkurrenz, nämlich da, wo es verschiedene Wege gibt. Es ist ja sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung nie so, dass nur ein Weg zum Ziel führt. Und das sehen wir gerade in der Impfstoffentwicklung in ganz evidenter Weise. Wir brauchen geradezu dringlich unterschiedliche Impfmechanismen, unterschiedliche Immunisierungsprozesse müssen angestoßen werden. Wir brauchen unterschiedliche Techniken. Das ist hilfreich. Es muss auch am Ende ja gar nicht so sein, dass dann ein Mittel, eine Methodik wirklich siegt. Das heißt also, die mRNA-Strategie, die wir im Augenblick, mRNA-Strategie, die wir im Augenblick haben, scheint sehr probat zu sein. Aber es gibt eben auch andere Methoden. Und das ist gut. Die Zahl der Projekte ist ja stetig gewachsen. Und das wird uns helfen, auch im Interesse der Weltgesundheit. Nicht zuletzt im Interesse der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Denn davon kann es nicht genug geben.
Das heißt, zu viel Kooperation und zu wenig Wettbewerb würde auch dazu führen, möglicherweise, dass man bestimmte Wege dann gar nicht finden würde, bestimmte Impfkonzepte in diesem Fall.
Richtig, nichts wäre schlechter als sozusagen eine monopolistische Struktur der Erkenntnis und der Suche nach dem geeigneten Impfstoff. Das wäre öde, das wäre monoton. Und gerade wenn es um Anwendungen geht, ist eben eine enorme Vielfalt von Perspektiven hilfreich. Das gilt aber auch genauso für den Grundlagenbereich, wo man ja zuweilen nicht so ganz sicher ist, zu welchem Ziel man kommt. Sehen Sie nur allein das Beispiel BioNTech, das ging ja um eine Krebsforschungsstrategie, das dann am Ende ein Mittel gegen Covid-19 gefunden wurde, eine Impfstrategie. Das war ursprünglich ja gar nicht intendiert. Das kann aber auch, wie wir wissen, wieder Rückwirkungen haben auf die Krebsforschung. Gerade bei Proteinstrategien ist das unter Umständen auch ein Weg der Zukunft. Also gerade diese Grundlagenforschung, die man so schön im Englischen ja als Blue Sky Forschung bezeichnet, also eine Forschung, die nicht nach bestimmten vorgegebenen Zielen arbeitet, sondern ins Offene sich entwickelt, die kann mit Zufällen, mit Nebenwirkungen und Nebenwegen ja auch sehr, sehr viel erreichen.
Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir sprechen heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Forschung. Und die sind natürlich nicht nur positiv. Lisa Janotta ist Erziehungswissenschaftlerin an der TU Dresden, engagiert sich im Netzwerk für gute wissenschaftliche Arbeit. Ich grüße Sie, Frau Janotta.
Hallo.
Frau Janotta, wie hat Corona sich auf Ihre Forschungstätigkeit ausgewirkt?
Also ja, ich bin natürlich total begeistert von der Corona-Impfpolitik und der Forschung eben dazu, die jetzt möglich geworden ist. Wir müssen aber auch darauf blicken, dass Forschung eben nicht nur Drittmittelforschung bedeutet, sondern eben viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jenseits der Professur eben auch an Forschung beteiligt sind. Und das sind Personen, die in der Regel sowohl in Qualifikationsprojekten forschen als auch Lehre machen. Und hier haben wir jetzt einen ganz, ganz großen Bruch erlebt mit der Pandemie, weil wir haben jetzt erfahren, dass wir von einem Tag auf den anderen digitalisieren mussten, auf einmal uns in viele neue Dinge reinarbeiten mussten und erstmal so etwas erlebt haben wie ein ja, Forschungsstopp, würde ich es fast sagen. Im Prinzip ist die Uni uns als Raum, als Öffentlichkeit abhanden gekommen. Wir sitzen vereinzelt in Home Offices, sprechen mit vielen Studierenden, machen Lehrleistungen, aber alles, was Forschung ausmacht, ist im Prinzip verschwunden. Das sind die Tagungen, das sind die Forschungswerkstätten, das ist der öffentliche Austausch und natürlich sind uns als Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen alle Forschungszustände verbunden, verschwunden, die mit Normalität vor Corona zu tun haben, an denen wir aber auch arbeiten. Also erstmal ein ganz großes Loch, was da entstanden ist, verbunden mit der unglaublichen Last, diese Veränderungen jetzt erstmal abzufangen. Also Lehre weiterzumachen, während Kinder betreut werden müssen und so weiter. Aber da können wir im Detail noch drauf eingehen.
Ja, kommen wir mal auf die Lehre zu sprechen. Also hat die Belastung durch die Lehre zugenommen, weil man sich in diese Online-Tools einarbeiten muss, oder ist das der Betreuungsbedarf der Studierenden größer geworden, oder woran liegt das, dass da die Forschung auf der Strecke bleibt wegen der Lehre momentan?
Ja, also ganz groß am Anfang war natürlich, wir waren am Ende der Wintersemesterpause und dann kam eben der erste Lockdown und es gab noch gar keine Tools zur Verfügung. Also wir hatten an der TU Dresden, hatten wir Adobe Connect als ein sehr schwerfälliges Tool und auf einmal sprangen diese Tools und die Lizenzen da aus dem Boden und wir mussten uns natürlich alle reinarbeiten und auch die Studierenden mussten sich reinarbeiten und ganz neue Konzepte herstellen und darauf eingehen, dass Studierende eben auch auf einmal Nebenjobs hatten. Also ganz, ganz viele Studierende sind zum Beispiel, ich war ja auch in der Pflegeausbildung tätig, in der Pflege tätig gewesen. Und wie macht man Lehre, wenn die Studierenden Überstunden machen müssen, um ihr Studium zu finanzieren in der Pflege? Also es war eine ganz, ganz aufregende Situation. Und was passiert eigentlich, wenn die Studierenden auch die Kinder zu Hause haben, wenn Lehrende die Kinder zu Hause haben? Das war ein großes Thema, dann ganz neue Herausforderungen auch an Barrierefreiheit. Also wie funktioniert das? Nicht alle Videotools sind barrierefrei für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen wie Sehen oder Hören. Wir haben ganz neue Situationen, in denen wir uns nicht mehr treffen in demselben Raum, sondern vor den Rechnern sitzen. Ganz oft wurde ja besprochen, diese leeren Kacheln oder leeren Räume, vor denen man sitzt, weil Studierende sich nicht trauen, die Kameras anzumachen. Also das war mit sehr, sehr Aufregung, viel Aufregung verbunden und eben auch die vielen Fragen, die eben dann nicht an die ProfessorInnen gerichtet wurden, sondern eben auch vielfach an die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen von Studierenden. Wie kann ich mein Leben organisieren? Wie kann ich jetzt mein Studium umorganisieren, um irgendwie durchs Studium zu kommen? Und noch ein Punkt, der wirklich auch viele gerade beschäftigt von den MitarbeiterInnen. Die Studierenden haben ja ein großes Zugeständnis bekommen. Sie können Prüfungsleistungen nochmal machen, wenn sie damit nicht zufrieden sind. Was sozusagen wir hatten das Nicht-Semester oder das Corona-Semester war sozusagen Anfang letzten Jahres eine große Debatte, damit Studierende eben keine Nachteile bekommen. Das heißt aber auch, dass wir Lehrenden
Sie mussten
diese
zweimal prüfen.
Prüfungsleistung, genau, wir müssen die zweimal prüfen. Und das sind Arbeitsberge, da bleibt dann, und genau, gleichzeitig diese Verhandlungen, dass auch Lehrende eine Deputatserleichterung bekommen, also weniger SWS dann auch lehren müssen, die wurde uns eben nicht zugestanden. Gleichzeitig sind wir nicht systemrelevant als Lehrende und es war schwierig, Kinder unterzubringen in der Regelbetreuung. Genau, und dann
Notbetreuung
ist die
kriegen Sie dann gar
Frage.
nicht, ja.
Also, das waren immer Einzelanträge und es war auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und dann ist eben die Frage, wenn sozusagen die Lehre drängt und die Studierenden auch ein Anrecht auf Prüfungsleistungen haben, wie viel Zeit dann für Forschung und für eigene Qualifikationsarbeit dann überhaupt noch übrig bleibt?
Herr Alt, erfahren Sie, erleben Sie das auch so? Leiden Nachwuchsforscher besonders unter Corona? Leiden Sie überproportional?
Ja, das tun Sie sicherlich. Wir haben in der Zeit des ersten Lockdown ja ein völliges Abschließen der Labors gehabt. Das heißt also, die Projekte lagen brach. Und das war jetzt in der zweiten Lockdown-Situation anders. Der Betrieb läuft, aber er läuft eingeschränkt. Die Gruppen werden geteilt. Die Zugänge zu Labors, Technikhallen, Bibliotheken sind reduziert. Man kann nicht zu beliebigen Zeiten dort tätig sein. Man muss das vorher genau organisieren. Damit kommt es natürlich zu Verzögerungen in den Projekten. Viele Projekte sind auf Ergebnisse in einer bestimmten Zeit angewiesen, müssen liefern. Gerade diejenigen, die damit Qualifikationsziele verbinden, wie die Promotion, sind natürlich dadurch auch in einer schwierigen Situation. Deswegen war es gut, dass bereits im April eine Verlängerung von Zeitverträgen um ein halbes Jahr beschlossen wurde und dass diese Verlängerung jetzt noch einmal wiederholt wurde. Also es gibt noch mal ein halbes Jahr, also maximal ein Jahr für diejenigen, die in befristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind. Und das ist ja ein sehr, sehr großer Anteil der an der Hochschule Beschäftigten. Und insofern ist das natürlich eine schwierige Situation, die auch trotz dieser Verlängerung weiter bestehen bleibt, weil man einfach auch berücksichtigen muss, bei allem Lob des Digitalen. Aber der direkte Austausch ist nicht möglich. Konferenzen finden nur in reduzierten Formaten statt. Und viele müssen ja auch für ihre Forschung reisen. Denken Sie nur an diejenigen, die Feldforschung betreiben in den Sozialwissenschaften. Die können nicht dorthin reisen, wo sie eigentlich forschen müssen und wollen, nach Afrika oder Asien beispielsweise. Die USA, ein großer Forschungspartner, sind abgeriegelt seit vielen, vielen Monaten. Man kommt gar nicht hinein. Das UK, auch nach dem Brexit ein großer, wichtiger Forschungspartner für uns Kontinentaleuropäer, ist nicht zugänglich. Also das sind schon dramatische Einschränkungen des Forschungsbetriebs, die dann aber auch natürlich die Älteren und Etablierten genauso betreffen. Nur nicht mit vielleicht so existenziellen Folgen, wie die Jüngeren es erleiden müssen.
Frau Janotta, Herr Alt hat es schon angesprochen. Es gibt jetzt diese 12 Monate zusätzlich, Maximalbefristung bei Fristverträgen. Hilft das?
Auf jeden Fall. Also das hat uns sehr gefreut als Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft und natürlich alle befristet Angestellten. Man muss allerdings sagen, dass hier dass hier eine organisatorische Frage offen geblieben ist. Also wir haben jetzt von der Bundesregierung eben diese Möglichkeit bekommen, die Höchstbefristungszeit, das ist ja die Logik des Wissenszeitvorgehens, die Höchstbefristungszeit um ein Jahr zu verlängern, was uns unglaublich freut. Das Problem ist, dass das ein rechtlicher Anspruch auf die Höchstbefristungszeit ist und nicht auf meinen konkreten Vertrag, in dem ich jetzt stecke. Das heißt, wir müssen sozusagen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeder und jeder einzeln unseren konkreten Vertrag verlängern und da auch Begründungen liefern. Also das ist jetzt nicht so, dass die Uni auf uns zukommt und sagt, jetzt schenken wir Ihnen das Ja, bitte unterschreiben Sie, sondern das ist, es sind Einzelfallentscheidungen. Und wir können das jetzt noch gar nicht so richtig absehen, wie die Universitäten das handhaben werden, weil die Verträge, die laufen ja in den einzelnen Zeiten unterschiedlich aus. Also ich habe es jetzt schon erfahren von Kolleginnen, dass es geklappt hat. Wir wissen das nicht, wie das dann aussieht, wenn Verträge in 3 Jahren auslaufen, ob das dann sozusagen noch gilt oder die große Frage, wie kann man das sozusagen nachweisen, dass wir jetzt da betroffen sind und das auch noch in einem anderen Arbeitgeber vielleicht in 3 Jahren weiterhin gilt. Und dann müssen wir auch noch mitdenken, also das sind ja die Personen, die auf Haushaltsstellen sitzen, drittmittelbeschäftigte Menschen, die auf W1-Professuren mit Tenure-Track-Laufbahn sind. Also hier gibt es ja auch unglaublichen Qualifikations Druck, Menschen, die auf Stipendien promovieren oder habilitieren. Auch hier sehen wir das erstmal nicht so, dass es hier eine Lösung gibt, weil der Qualifikationsdruck und diese Meritokratie in diesem System bleiben da erhalten, ohne dass es ein Zugeständnis gibt. Und eben auch besonders die Menschen, die Care-Arbeit leisten, die haben nicht nochmal extra Möglichkeit, da Kinderbetreuung oder Pflegetätigkeit geltend machen zu können.
Sie haben jetzt schon gesagt, bei einem Kollegen, einer Kollegin hat das geklappt. Haben Sie auch schon von Fällen gehört, wo die Professorin, der Professor gesagt hat, nee, machen wir nicht mit?
Solche Fälle kenne ich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, das müssen wir beobachten. Als Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft nehmen wir da auch gerne Erfahrungsberichte entgegen. Wir können das jetzt noch nicht sagen.
Herr Alt, Sie fordern als HRK vom Bund und von den Ländern die Kompensation von Einnahmeausfällen, auch bei Nachwuchswissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlerinnen, Gegenfinanzierung von Mehrbedarf. Was haben Sie da bereits von der Politik gehört? Wird sowas überlegt? Gibt es da Pläne?
Ja, da gibt es momentan eher Zurückhaltung. Ein Problem, was wir haben, die Hochschulen haben häufig Industriepartner in Forschungsprojekten. Die haben sich sehr schnell aus Forschungsprojekten zurückgezogen, als die Krise evident wurde. Es gibt Kompensation für solche Projektausfälle bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, zum Beispiel über der Fraunhofer Gesellschaft, nicht aber bei den Hochschulen. Das hat wiederum den Effekt, dass auch Projekte entfallen. Denn die Hochschulen können aus eigener Kraft die jetzt nicht fließenden Industriemittel nicht kompensieren. Das ist, glaube ich, ein großes strukturelles Problem. Und wir müssen eben auch in der Situation der Doktoranden und Postdocs sehen, dass die ja auch Möglichkeiten der Kooperation mit externen Partnern nicht wahrnehmen können. Also man kann das jetzt nicht immer im einzelnen Fall vielleicht auf den letzten Cent beziffern, aber es sind schon deutliche Verluste an Möglichkeiten auch in einer ganz materiellen Ebene da. Wie gesagt, die Verlängerung der Vertragskonditionen war der richtige Weg. Es heißt aber jetzt schon, das ist einmalig. Wir können das nicht nochmal nutzen, dieses Instrument. Ich bin skeptisch, ob wir im Sommersemester unter völlig normalen Bedingungen werden forschen können. Und deswegen sage ich jetzt schon vorsorglich, man muss, finde ich, vernünftigerweise darüber nachdenken, ob auch dieses anstehende Sommersemester nicht nochmal unter ganz gesonderten Bedingungen betrachtet und entsprechend kompensiert werden muss für Forschungsausfälle.
Sie haben die Drittmittel angesprochen. Das sind ja ungefähr 1,3 Milliarden Euro, die da aus der Wirtschaft kommen. Also das ist schon tatsächlich spürbar, dass diese Mittel teilweise fehlen, dass die Wirtschaft sich da zurückzieht, weil man da für momentan kein Geld hat.
Absolut, die Wirtschaft reagiert ja sofort. Sobald eine Krise aufzieht, wird an Bereichen gespart, die man für nicht so vordringlich hält. Und die Forschung scheint leider dazu zu gehören. Das ging ganz schnell. Schon im Mai war da sofort deutlich, wo Projektpartner sich zurückziehen. Und viele sind bis heute nicht wieder aktiv geworden. Wir sind ja immer wieder auch angehalten worden, die Kooperation mit der Industrie, mit der Privatwirtschaft zu suchen. Das ist gerade für die Ingenieurswissenschaften, aber auch für die Medizin, für viele Bereiche wie Physik und Chemie existenziell. Und da spüren wir deutlich eine Benachteiligung gegenüber denjenigen Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten, die hier durch ein großes Konjunkturprogramm im Herbst kräftig unterstützt worden sind. Die Hochschulen sind leider nicht unterstützt worden. Man sieht sie offenbar eher in der Rolle der Lehrinstitutionen, was sie nicht sind. Siehe, was wir vorhin besprochen haben, ihre große herausragende Rolle in den Lebenswissenschaften. Also ich glaube, man muss es ganz deutlich sagen, hier muss kompensiert werden, damit die Forschungsleistung auch der Hochschulen erhalten bleibt.
Rächt sich jetzt, dass man sich hier zu sehr auf die Drittmittel fixiert hat, auch aus der Wirtschaft in den vergangenen Jahren?
Wer mit Drittmitteln arbeitet, hat mehr Spielräume, kann mehr Personal einstellen, kann besser fördern, gerade die Jüngeren. Aber er ist natürlich auch anfällig. Drittmittel, das wissen wir, sind abhängig von Fördereinrichtungen, von Konjunkturzyklen. Und sie sind natürlich auch nicht einplanbar. Projekte sind befristet. Man kann beim nächsten Antrag Pech haben, der wird nicht bewilligt. Und dann ist die Kontinuität nicht mehr gegeben. Das ist auch vorher schon uns klar gewesen. Deswegen sagen wir ja auch immer wieder, es darf nicht sein, dass innerhalb des Forschungsfeldes die Förderung sich komplett verlagert. Wir brauchen auch öffentliche Förderung für die Grundlagenforschung. Vor 30 Jahren sind große Anteile der Drittmittel, die jetzt temporär über die Fördereinrichtungen fließen, als feste Grundmittel an die Hochschulen gegangen. Und ich halte diese Entwicklung für problematisch, dass wir immer mehr abhängig sind von der volatilen Drittmittelförderung. Wir sind froh, dass es die Deutsche Forschungsgemeinschaft gibt mit ihrem gewaltigen Etat von über 4 Milliarden Euro und ihren außerordentlich klug gestalteten Projekten. Aber wir müssen eben auch sehen, dass eine hohe Vulnerabilität besteht in Krisensituationen, wenn man von Drittmitteln abhängt.
Frau Paunoff, das eine sind die Drittmittel, das andere sind aber auch sicherlich Forschungsthemen, die da auf der Strecke bleiben. Erlebt man das jetzt schon, dass Forschung in bestimmten Themenbereichen runtergefahren wird, weil sich jetzt vieles auf Corona-Forschung konzentriert?
Also es ist natürlich eine. Also was man sicherlich gesehen hat, ist in der Forschung, in der medizinischen Forschung, wenn es um klinische Studien geht, was man in der ersten, also mit der ersten großen Corona-Krise, also im März, hat man erstmal einige dieser klinischen Studien, sehr viele Studien wurden natürlich erstmal nicht weitergeführt, die jetzt nicht direkt mit Corona zu tun hatten. Und deswegen besonders, also die Krebsforschung ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man auch international sehr viel gesehen hat, dass da viele Projekte erstmal nicht weitergeführt wurden. Und dadurch, dass sich diese Krise eben auch jetzt weiterzieht, ist es auch dazu gekommen, dass oft auch Gelder, Krebsforschung zum Beispiel ist ein gutes, wird oft auch finanziert durch natürlich von Stiftungen, die da aber jetzt weniger Gelder erhalten haben, weil man natürlich jetzt erstmal sich auf dieses Corona-Thema konzentriert hat. Und da gibt es schon, also auf dieser Seite schon die Befürchtung, dass sich das vielleicht verschieben wird. Also je nachdem, wie sich das eben entwickelt. Und das kann natürlich so sein, dass man sagt, gut, also mit Corona wird man noch einige Jahre vielleicht leben müssen und dann muss man wirklich auch da die Forschung ankurbeln. Aber man muss sich überlegen, was man da vielleicht natürlich, wo man dann vielleicht auch Kosten hat und ob man, weil es dann auch irgendwo, ja, wenn die Mittel nicht zusammen aufgestockt werden, das natürlich heißt, dass man irgendwo dann weniger betreibt. Also da gibt es sicherlich Befürchtungen und einiges, was im letzten Jahr nicht passiert wurde, passiert ist in einigen medizinischen Forschungsgebieten. Und wenn man sich das historisch ansieht, gibt es da schon Beispiele, wo dann auch die öffentliche, also viel wird davon abhängen, wie sich die öffentliche, die Verteilung der öffentlichen Forschungsmittel aufteilen würde oder ob man da jetzt einen größeren Fokus auf Corona-Themen setzen wird oder nicht. Und da muss man sich eben ganz gut überlegen, wenn man das tut, und das mag durchaus berechtigt sein, was es dann bedeutet für die anderen Bereiche. Also dass das nicht einfach nur ein hundertprozentiger, also dass man da nicht irgendwas auf irgendeine Forschung auf der Strecke lässt, die man eigentlich doch hätte weiterführen wollen oder sollen.
Herr Alt, fehlen da momentan auch schon in anderen Bereichen, die Corona irgendwie berühren, Labore, auch Menschen, Infrastruktur für medizinische Forschung, was nicht Corona betrifft? Also erlebt man das schon an deutschen Forschungsinstituten, an den deutschen Hochschulen?
Nein, das würde ich nicht als Themenkonkurrenz wahrnehmen, aber es gibt natürlich eine strukturelle Problematik durch die aktuelle Situation. Die klinische Forschung ist massiv eingeschränkt. Wir haben ja in den Kliniken selbst einfach erhöhten Infektionsschutzbedarf. Es ist nicht so einfach. Das heißt also, wir können nicht selbstverständlich die klinische Forschung so organisieren, wie das vor der Pandemie der Fall war. Und schon jetzt ist ein großer Anteil von klinischen Forschungsprojekten deutlich reduziert. Das hat nichts damit zu tun, dass alles auf Corona gesetzt wird, was auch unsinnig wäre, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass die klinische Forschung in der aktuellen Krisensituation nicht so gefördert werden kann, einfach weil die Menschen auch eben zu ihrer Forschung nicht kommen, weil die Kliniken eben auch als Forschungsorte momentan einfach nicht so offen sein können, wie sie das sein möchten.
Frau Janotta, Herr Alter hat das ja auch schon angedeutet und Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Was fehlt, ist der Austausch, auch der internationale Austausch. Wie wirkt sich das auch für Nachwuchswissenschaftler aus? Welche Probleme bringt das mit sich?
Im Prinzip sind wir jetzt auf Stopp gestellt, ein Stück weit. Wir müssen sehen, wie wir an einen Punkt wieder kommen, in dem wir wieder in Austausch kommen. Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt der Drittmittelförderung eingehen, der für uns als wissenschaftlicher Nachwuchs unglaublich relevant ist. Und zwar, Herr Alter hat ja eben schon gesagt, wie wichtig es ist, Grundfinanzierung zu haben. Das war ja auch von Herrn Drosten ein sehr, sehr wichtiger Beitrag in Bezug auf die Corona-Forschung. Wir sehen es aber auch so, dass es gibt jetzt das Hochschulrektorenkonferenzpapier, das eben diese ganzen Benennungen vornimmt, was eben alles gerade leidet in der Forschungspolitik. Wir sehen aber auch, dass es nicht nur darum geht, immer den Peter so zuzuschieben, wer ist denn jetzt dran schuld, sondern wir sehen auch jetzt die Hochschulen in der Fähigkeit, bessere Strukturen zu schaffen und bereits unter den jetzigen Gesetzen und Finanzierungen auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Also es ist bereits jetzt möglich, Menschen zu entfristen und nicht immer wieder auf Kurzzeitverträgen in das System reinzuholen, sondern wir fordern eben auch, dass wir unter der jetzigen Lage über bessere und nachhaltige Arbeitsbedingungen sprechen, in denen nicht alle Menschen rausgeworfen werden, wenn sie volle WissenschaftlerInnen sind. Also ich denke, hier haben wir auch einen großen Diskussionsbedarf, in dem wir nicht nach ganz viel mehr Geld fordern, also rufen müssen, sondern wo wir auch schon jetzt ganz konkret mit den Finanzierungen, die da sind, Verbesserungen schaffen können. Wir haben da als Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft ein Rechenpapier auch hervorgebracht, wo wir sehen können, dass gute Arbeitsbedingungen nicht mehr Geld kosten. Und die HRK fordert ja auch bessere Resilienz gegenüber Krisen in dem Papier, Auswirkungen auf Forschung in den Hochschulen. Wir sehen, dass das ist eine strukturelle Frage. Und diese strukturelle Frage, die haben wir, denke ich, jetzt auch ein ganzes Stück in der Hand, diese Krisenfestigkeit auch herzustellen.
Herr Alt dazu, warum machen die Hochschulen das nicht?
Die Hochschulen sind schon deutlich bereiter als früher, mehr zu tun für Dauerbeschäftigung unterhalb der Professur. Wir reden ja jetzt hier von einem Bereich, in dem es nicht um die Professur geht, sondern wir haben in den letzten 30 Jahren sicherlich sehr, sehr viele Verträge im befristeten Bereich abgeschlossen und deutlich weniger unbefristete, vor allen Dingen da, wo es um Forschungsprojekte geht. Man muss einfach sehen, die genannte Umschichtung, Grundmittel sind in den wettbewerblichen Bereich verlagert worden. Man hat statt dauerhafter Finanzierung temporäre Finanzierung gewonnen. Man hat dadurch Möglichkeiten entwickeln können, auch neue Projekte in Gang zu setzen. Aber man hat zugleich auch das Problem sich eingehandelt, dass man eben innerhalb dieser Projekte nur befristet beschäftigen kann, weil die Projekte selbst zeitlich begrenzt sind. Das ist sicherlich für diejenigen, die neu in das System kommen, gut, weil es nämlich viel mehr Positionen gibt, auf denen sie sich qualifizieren. Aber für die langfristige Planung nach der Promotion ist es schwierig. Und wir haben jetzt durch den neuen Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der vor 2 Jahren ratifiziert worden ist, die Möglichkeit gewonnen, mehr Dauerstellen zu entwickeln. Das ist auch gut so. Die Hochschulen haben jetzt allmählich auch, glaube ich, das Vertrauen gewonnen, dass die Mittel aus diesem Pakt, das ist ja der frühere Qualitätspakt Studium und Lehre gewesen, nun dauerhaft fließen. Und viele Länder haben mit den Hochschulen auch Verabredungen getroffen, dass das in die Richtung entwickelt wird. Man darf aber auch keine Wunder erwarten. Sie müssen einfach sich das rechnerische Dilemma klar machen. Wenn Sie das gleiche Niveau an Einstiegschancen für die jungen Doktorandinnen und Doktoranden halten wollen und zugleich mehr Dauerstellen schaffen wollen, dann ist es klar, dass das nur geht durch eine nennenswerte Steigerung der Hochschulfinanzierung. Denn wenn Sie jemanden mit 35 auf eine Dauerstelle bringen, dann ist diese Stelle für 30 Jahre besetzt. Dann können Sie niemanden anderen auf dieser Stelle promovieren lassen. Das heißt also, sie brauchen parallel weitere Mittel für die temporären Stellen. Also dieses einfache Rechenbeispiel zeigt, wenn Sie auf einer Stelle 6 Menschen im Ablauf von 30 Jahren mit 5-Jahres-Verträgen qualifizieren können oder eine einzige Person beschäftigen, dann ist eben immer die Frage, was Sie tun wollen. Wollen Sie die eine Person absichern oder wollen Sie mehr Chancengleichheit für die junge Generation? Also man will natürlich gern beides und deswegen ist der Aufwuchs an Dauerstellen jenseits der Professur nur ein vorsichtiger Moderator, keine Wunder zu erwarten und keine Revolution. Das Hochschulsystem bleibt sehr stark dem Qualifizierungsgedanken verpflichtet und das bedeutet auch, dass es eben einen Engpass gibt. Man promoviert und danach gibt es eine sehr begrenzte Zahl von Professuren. Das war auch in meiner Generation so. Man sollte nicht so tun, als ob das ein Phänomen unserer Tage war. Bei uns war es auch so, dass vielleicht 10% der Doktoranden höchstens auf eine Assistentenstelle kamen und dann nochmal von denen 5% auf eine Professur. Mehr war das nicht.
Campus und Karriere hören Sie im Deutschlandfunk. Wir reden über die Auswirkungen der Pandemie auf die Forschung, auf die Wissenschaft, auch auf die Chancen von Nachwuchswissenschaftlern. Und das würden wir gerne auch mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie gerne an unter 00800 4464 4464. Und ich möchte jetzt noch eine weitere Teilnehmerin mit in unsere Sendung nehmen, Eva Rüßkamp. Sie promoviert in Anglistik und engagiert sich im Doktorandennetzwerk Thesis. Ich grüße Sie, Frau Rüßkamp.
Ja, hallo, guten Tag.
Wie bekommen Sie die Krise zurzeit zu spüren?
Ja, also ich ganz persönlich bekomme sie dadurch zu spüren, dass ich ethnografische Forschung eigentlich machen wollte in den USA. Das habe ich inzwischen mehr oder weniger aus meinem Projekt streichen müssen. Das sehe ich auch bei ganz vielen Kollegen, sei es Archivarbeit in Russland, sei es Beobachtungen von Großveranstaltungen in Deutschland oder Besucher an Instituten in Österreich. Wir alle haben gemerkt, dass wir unsere Projekte umschreiben müssen, dass wir unsere Wissenschaft ändern müssen und auch, dass wir wenig Hoffnung haben, weil wir wollen ja auch noch irgendwie weitermachen irgendwann, das auch unbegrenzt rauszuschieben, weil also gerade viele meiner Kollegen, mit denen ich im Austausch stehe, eben im dritten, vierten Jahr sind.
Ist Ihre Dissertation da ganz persönlich in Gefahr?
Also ich habe jetzt einfach sehr stark umgestellt. Ich kann auch sehr viel mit anderen Primärquellen arbeiten, aber es verändert die Form, dessen, womit ich mich beschäftigen möchte, was ich beitragen wollte zur Wissenschaft. Insofern bedroht es nicht meine Qualifizierung, nicht meinen Doktortitel, aber definitiv einfach meine weitere Forschungsausrichtung.
Was hören Sie denn von anderen Promovierenden? Also gibt es da jetzt auch vielfach den Gedanken hinzuschmeißen, weil man diese Doppel- oder Dreifachbelastung nicht hinbekommt, weil man alles zu sehr hinauszögert oder weil auch diese Forschungstätigkeit, das Forschen in dem Bereich nicht funktioniert?
Ja, also ich engagiere mich ganz stark in den Gremien und habe deshalb gute Kontakte in alle Fakultäten. Und ich bekomme schon mit, dass viele aus unterschiedlichen Gründen mit abbrechen, spielen. Es gibt ja nach wie vor kaum Statistiken über Abbruchzahlen. Das werde ich sehr spannend gefunden zu sehen, wie viele auch aufgegeben haben. Das hat viel mit Isolation zu tun. Das hat viel auch damit zu tun, wenn meine Kollegen Kinder haben oder ihre Eltern betreuen, pflegen, dass sie einfach sagen, das geht gar nicht mehr und es ist auch nicht absehbar, wann das wieder besser wird. Leute, die Laborschichten nicht bekommen haben, also da ist schon auch ein Maß an Verzweiflung da. Ich sehe es in den Naturwissenschaften eher so, dass es viel besser ist. Bei uns, gerade in den Geisteswissenschaften, ist so diese gewachsene Isolation, auch das Wissen, dass man womöglicherweise gar keine Netzwerke gründen kann, weil man nicht auf Konferenzen gehen kann. Also da ist schon viel, viel Gründe da und auch so ein Sinn soll ich aufgeben. Aber ich sehe auch viele Kollegen, die sagen, das ziehen wir jetzt halt trotzdem durch und müssen uns anpassen und hoffen, dass, wenn wir fertig werden, in 2 Jahren sich alle noch daran erinnern, dass unsere Arbeiten in dieser Zeit stattgefunden haben.
Also Online-Konferenzen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht, also das bekommen Sie auch so zu spüren, das erleben Sie auch so.
Sie ersetzen ihn überhaupt nicht, weil selbst wenn Konferenzen digital stattfinden, dann ist das online, dann ist es mehr Information und das ist ganz toll. Also ich konnte auch an ganz tollen internationalen Konferenzen teilnehmen, hätte ich mir früher nie leisten können. Aber dieses Netzwerken, dieses, ich stehe mal in der Kaffeepause neben dem großen Prof und der ist gerade so entspannt, weil er auf einer Konferenz ist, dass er sich auch mit mir unterhält, wenn ich eben noch nicht so weit bin, das fehlt komplett und das ist auch einfach nicht im Raum möglich, auch mit allen schicken Tools, die es jetzt gibt.
Herr Alt, wie erleben Sie das? Also wie sehr fehlt der persönliche Kontakt in der Kaffeepause?
Ja, der fehlt natürlich auch da, wo man Hochschulen leitet. Das geht uns allen so. Ich habe viele Kollegen seit einem Jahr nicht mehr gesehen und das ist gerade auch für die Gespräche in den Pausen, wo die oft entscheidenden Dinge ausgetauscht werden, ganz misslich. Ich wollte aber auch nochmal sagen, wir sollten nicht ausspielen hier eine Fachkultur gegen die andere. Da bin ich entschieden dagegen. Das klang eben so ein bisschen an. Also auch die Naturwissenschaften sind hart betroffen von der Situation. Auch wenn die jetzt im Labor ihre Arbeit weitermachen können, die sind enorm unter Zeitdruck geraten, weil sie eben nicht genügend Slots in den Labors haben. Sie klagen weniger als die Geisteswissenschaften. Das ist habituell bedingt. Und da sollte man aber nicht ausschließen, dass es ihnen besser geht. Also es ist tatsächlich eine schwierige Situation für alle. Und wir sehen eben auch, dass die Verheißungen der virtuellen Kommunikation niemals die authentische, direkte Kommunikation ersetzen. In Zukunft werden wir sicherlich mehr auch gerade im Forschungsbereich online machen können. Es ist eben auch wichtig, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass der CO2-Abdruck der Wissenschaften ja sehr groß war. Es ist viel gereist worden und dann auch meist geflogen worden von den Wissenschaften. Die haben da schon ihren Beitrag auch zur Umweltverschmutzung geleistet. Und ich finde es wichtig, dass man sich in Zukunft überlegt, ob man nicht stärker auch Möglichkeiten der virtuellen Kommunikation nutzt. Nicht jede Konferenz muss sein, aber es muss sein, dass man über das Jahr verteilt sich auch direkt trifft. Das muss eine gute Mischung sein in Zukunft. Die Chance haben wir. Insofern hätten wir jetzt die Gelegenheit, aus der Krise wirklich was Vernünftiges zu lernen, indem wir die Formate mischen. Aber es ist völlig klar, dass die Isolation, in der die virtuelle Kommunikation betrieben wird, nicht hilft und vor allen Dingen geistige Inspiration nicht nur über die Kacheln, vor denen wir sitzen, kommt, sondern meistens über den direkten Austausch.
Frau Janotta, wie erleben Sie das? Also könnte virtuelle Kommunikation für Forscher doch auch positive Nebenwirkungen haben, dass man eben auf mehr Konferenzen sozusagen virtuell teilnehmen kann?
Also ich nehme die Möglichkeit zu mischen als sehr, sehr produktiv wahr. Aber wir können nur produktiv in der Kommunikation virtuell sein, wenn wir es auch schon in ja, in einer analogen Welt war. Und ich glaube, wir sollten aus vielen Hinsichten können wir aus der Krise lernen. Also ich glaube, zum einen das Einbinden von virtueller Kommunikation, aber auch die Frage, wie wir auf Themen reagieren können, welche Fragen stehen im Raum. Und ich glaube auch hier muss ich nochmal auf die Arbeitsbedingungen zurückkommen. Also die Corona-Krise hat ein riesiges Maß an neuen Fragen aufgemacht, beziehungsweise Krisenfragen auch sichtbar gemacht, also in der Pflege oder in der Medizin. Und ich glaube, genauso in den Geistes- und Sozialwissenschaften, also wenn als Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogin, immer war auch die Frage der häuslichen Gewalt, des Kindeswohls, der Bildungsgerechtigkeit eine ganz, ganz große Frage. Und wir können auf solche Fragen nur gut reagieren, wenn wir den Raum dazu haben, eben auch mal Themen ruhen zu lassen unter guten Arbeitsbedingungen und einen Denkraum aufzumachen, in dem wir nicht unter Qualifikationsdruck bleiben. Weil ich denke, Wissenschaft und wissenschaftliche Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Kommunikationsraum für die Gesellschaft. Und nur wenn der die Möglichkeit hat, auch frei zu sein und gute Bedingungen hat, können eben auch die Fragen der Zeit im Dialog mit der Wissenschaft gut bearbeitet werden.
Frau Paunoff, wir sind ja jetzt schon viel dabei, nach vorne zu blicken. Sie schreiben in Ihrer Studie zur Corona-Forschung, Corona könnte auch ein Katalysator für bereits bestehende Trends in der Forschung sein. Was also bleibt anders nach dem Ende der Pandemie?
Also ich denke, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ansätze. Das eine ist, was wir gerade angesprochen haben. Ich denke, dass die digitale Vernetzung, wenn sie richtig gestaltet ist, auch wirklich beitragen kann, auch Netzwerke zu verstärken. Man muss nur darauf achten, dass man auch gut integriert. Im Moment sind diese Netzwerke doch stark eher zum Informationsaustausch. Und wir müssen noch lernen, dass wir also diese digitale Kommunikation auch wirklich ein Netzwerk entstehen lässt und nicht nur ein Informationsaustausch von führenden Wissenschaftlern an andere. Ich denke, das ist eine wichtige, also dass man da wirklich die digitalen Mittel besser nutzt. Auch die digitale Mittel generell auch in der Forschung, auch was wir anfangs schon erwähnt haben, also die Open Science, dass man wirklich viel mehr daran arbeitet, dass man auch Informationen, Veröffentlichungen und besser teilt, besser international zugänglich macht, dass man besser darauf abziehen kann, dass sich alles aufeinander aufbaut. Ich denke auch, das ist eine interessante, dass die Forschung in dieser Krise auch sehr viel mehr in den Vordergrund getreten ist, in der gesamten Gesellschaft, weil man eben gesehen hat, dass es ohne Forschung kommen wir aus dieser Krise nicht heraus. Ohne die Forschung hätten wir keine Impfangebote. Ohne die Forschung wären wir, also ohne diese Arbeit und ohne diese Investitionen öffentlicher Seite wären wir sehr, in einer sehr viel schwierigeren Situation. Und dass man da wirklich, dass die Forschung eine ganz neue Möglichkeit hat, sich auch gesellschaftlich, sagen wir mal, also eine Möglichkeit hat, eine andere Rolle und eine noch wichtige Rolle in der auch öffentlichen Wahrnehmung zu nehmen und damit auch die Ziele, die wir uns später setzen. Also auch wenn wir aus dieser Krise erfolgreich hervorkommen, haben wir ja andere, sind ja andere große Krisen, also die Klimakrise und ähnliches, wo wir auch Ansätze und Lösungen finden müssen und dass da wirklich die Forschung eine wichtige Rolle spielt und dass es eben wirklich auch von der Öffentlichkeit mitgetragen wird und dass sie auch mehr integrieren kann, dadurch, dass man eben jetzt sieht, wie wichtig es ist, dass man da auch mehr Nachwuchs hat, der sich da wirklich auch engagieren wird. Also ich denke, ich sehe sehr viele Möglichkeiten für eine effektivere und besser organisierte auch Forschung, die auch wirklich gesellschaftliche Themen oder wichtige Fragen unserer Zeit auch da Lösungsansätze erarbeitet.
Herr Alt, wir hatten ja tatsächlich vor ein, zwei Jahren in Deutschland eine Debatte über Fake Science etc. Könnte das Vertrauen in die Forschung jetzt tatsächlich auch nachhaltig gestärkt werden durch das, was jetzt in Sachen Corona passiert ist?
Ja, es scheint so, als ob doch die Corona-Forschung bei der Mehrheit der Bevölkerung genau dieses Vertrauen erzeugt. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass ein Streit über Wege, die zum Ziel führen, wie er in der Wissenschaft typisch ist, kein Indiz für die mangelnde Seriosität der Wissenschaft, sondern gerade ein Indikator für ihre Seriosität ist. Und das müssen die Menschen auch lernen, dass sie, wenn sie mit der Wissenschaft zu tun haben, keine Heilslehren, keine Dogmen, keine religiösen Wahrheiten präsentiert erhalten, sondern häufig Prozesse, Zwischenergebnisse, Perspektiven, die mehrere Optionen eröffnen. Das muss jeder Mensch, der Wissenschaft beobachtet und rezipiert, auch verstehen. Ich habe den Eindruck, dass die Diskussion auch über die verschiedenen Lösungswege und die verschiedenen Analysen, die in der Virologie ja sehr lebhaft waren in den letzten 12 Monaten, geholfen hat, genau diese Einstellung zu intensivieren. Auf der anderen Seite beobachten wir eben auch, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die sich völlig verhärten, die sich aus dem wissenschaftlichen Bereich völlig lösen, die die Wissenschaft nicht akzeptieren, die unterstellen, sie würde manipulieren und die mit ihren Gegenwahrheiten, die eher Fakes sind als Wahrheiten, dann eben versuchen, die Wissenschaft in Frage zu stellen. Also diese verhärtete Gruppe ist in den letzten 12 Monaten sicherlich nicht kleiner geworden, sondern tendenziell größer. Das ist auch zu beobachten. Aber die Mehrheit der Bevölkerung schätzt, was die Wissenschaft tut und schätzt es mehr als noch vor 12 Monaten. Das ist gut so.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft eingehen. Die hatten ja nicht immer einen besonders guten Ruf. Viele haben kritisiert, Wirtschaft, Unternehmensforschung würde Wissenschaft beeinflussen. Herr Alt, blickt man da jetzt auch anders drauf?
Ja, sehen Sie, Herr Götzke, das ist in der Tat eine alte Frage und die hängt von einer Reihe von Rahmenbedingungen ab. Das eine ist zunächst einmal, es gibt überhaupt keine Gründe, warum diese beiden Bereiche nicht kooperieren sollen. Vielfach ist eben auch in der Wirtschaft eine Zielsetzung da, die nur mit wissenschaftlichen Mitteln erreicht werden kann. Auch die Wirtschaft muss forschen, um ganz bestimmte Produkte herstellen zu können. Insofern gibt es da einen natürlichen Interessenverbund. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Die Wirtschaft forscht, um Ergebnisse zu erzielen, die sie verwerten kann und die sie dann auch materiell nutzt. Kann. Das ist nicht das Interesse der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist insofern also vor allen Dingen natürlich daran interessiert, ihre Freiräume, die ihr die Erkenntnis ermöglichen, die sie braucht, zu sichern. Und an diesem Punkt gibt es auch Interessenkollisionen. Das ist ganz alt, dieser Gegensatz. Und dann muss man sich ehrlich machen, man muss sicherstellen, dass bei den Verträgen, die man schließt zwischen den beiden Systembereichen, genau diese Differenz der Interessen berücksichtigt. Und die Wissenschaft darf sich nicht ihre Autonomie abkaufen lassen. Die darf sich nicht verkaufen an Wirtschaft. Interessen und sie muss sicherstellen, dass das, was sie erforscht, auch öffentlich zugänglich wird und nicht nur denen zugänglich gemacht wird, die dafür in Anführungszeichen bezahlt haben, indem sie ein Projekt finanziert haben. Da gibt es also bestimmte rote Linien, auf die muss man achten. Aber das ist nicht immer ganz einfach, das ist klar, weil eben, wie gesagt, Interessenunterschiede da sind.
Und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wie Corona die Forschung verändert, das war heute unser Thema. Vielen Dank an Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Karl-Ronine Paunoff, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, Lisa Janotta, Netzwerk für gute wissenschaftliche Arbeit und Eva Rüßkamp, Doktorandin in der Anglistik.
Vielen Dank.
Und das war's von Campus und Karriere. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.